Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Das war so ungefähr wie die Rückkehr nach Österreich. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, aber ihr habt schon applaudiert. Ich bin eigentlich, wie gesagt, nicht der Richtige, irgendwie euch was zu erklären. Ich war 4 Jahre in der Türkei gewesen im Prinzip. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es in Wien vor allem, aber auch in vielen anderen Städten und Ländern so eine große Solidarität für mich gegeben hat. Ohne diese Solidarität wäre ich jetzt auch nicht so schnell hier gewesen. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und das zeigt vor allem eines, nämlich dass Solidarität tatsächlich nicht irgendwie nur ist, was okay, das ist gut, das muss man so machen, sondern das hat auch praktische Auswirkungen. Wir Menschen, die eben in diesen Lagen sind, in verschiedensten Formen von Unterdrückungsmechanismen sind, aber die Solidarität ist auch wichtig für uns alle gemeinsam hier, die versuchen, kollektive Politik zu machen. Weil die Solidarität uns untereinander stärkt uns in jedem Moment. Und das, wie gesagt, was in meinem Fall sich gezeigt hat, war einfach auch, dass kontinuierliche, längerfristige Solidarität und Widerstand Auswirkungen hat. Und für mich persönlich, also ich bin jetzt hier und ich werde meine Arbeit, intellektuelle, journalistische Arbeit, politische Arbeit hier weitermachen und auch mit euch gemeinsam jetzt dann weitermachen und darauf freue ich mich schon sehr. Danke.
Das war der Journalist Max Zirngast bei der 36. Donnerstagsdemo in Wien vor der ÖVP-Zentrale am 3. Oktober 2019. Max Zirngast war vom 11. September bis zum 24. Dezember 2018 in der Türkei in Haft und wurde genau ein Jahr nach seiner Inhaftierung wegen Verdacht auf Mitgliedschaft in der TKPK, der Kommunistischen Partei der Türkei, am 11. September 2019 freigesprochen. Und damit herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken am 4.3.2020. Am Mikrofon sind heute Elisabeth Schäfer und Andrea Adelsburg mit einer Sendung zu Max Zirngast und jenem Buch, das die Solidaritätskampagne Free Max Zirngast herausgegeben hat, Die Türkei am Scheideweg und weitere Schriften von Max Zirngast. Als Philosophiestudent war Max in mindestens einem meiner Seminare am Institut für Philosophie der Universität Wien. Ich erinnere mich daran, dass wir gemeinsam Derrida diskutiert haben. Max sagt, es sei Judith Butler gewesen. Das ist also meine, Elisabeth Schäfers, Vorgeschichte mit Max Zirngast. Andrea Adelsburg studierte ebenfalls am Institut für Philosophie der Universität Wien und wir arbeiten gemeinsam seit vielen Jahren in der Sendereihe Philosophische Brocken. Max Zirngast Inhaftierung hat für uns das Gefängnis als Ort der kritischen Intervention von Hintergittern aus jener Ferne, die wir aus der Literatur, aus der Philosophie kennen, jäh in die Nähe gerückt.
Ab dem Sommer 2015 lebte, studierte und arbeitete Max Zirngast in der türkischen Hauptstadt Ankara. In der Türkei geht es zu dieser Zeit turbulent zu. Am 7. Juni waren Wahlen. Wenige Wochen nach seiner Ankunft, am 10. Oktober, sprengen sich zwei Selbstmordattentäter am Rand einer Demonstration für Frieden, Arbeit und Demokratie in die Luft. 102 Menschen werden dabei getötet, 500 weitere verletzt. 150 Meter davon entfernt ist Max Zirngast. Im Juli des darauffolgenden Jahres kommt es zu einem Putschversuch. Berichte über Repressionen gegen regierungskritische Journalistinnen und Journalisten in der Türkei sind spätestens seit der Inhaftierung des türkisch-deutschen Journalisten Deniz Yücel auch im deutschsprachigen Raum in den Medien präsent. Als bekannt wird, dass am frühen Morgen des 11. September 2018 der österreichische Journalist Zirngast in Ankara unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation verhaftet wurde, beginnen in Wien die ersten Solidaritätsaktionen. Ehemalige Kollegen und Kolleginnen an der Universität und die österreichische Sektion von Reporter ohne Grenzen fordern seine Freilassung. Bereits 2 Wochen nach seiner Verhaftung findet das Gründungstreffen der Solidaritätskampagne Free Max Zirngast statt.
Am 23. Oktober des vergangenen Jahres hat Max in der Buchhandlung Libreria Utopia Radical Bookstore im 15. Bezirk sein Buch, das er gemeinsam mit dieser Solidaritätskampagne herausgegeben hat, präsentiert. Wir haben uns vor der Buchpräsentation mit Max dort getroffen und in einem Nebenzimmer ein Interview geführt. Noch bevor wir fertig waren, kamen schon die ersten interessierten Menschen in den Buchladen. Später wurde es richtig voll. Das Buch »Die Türkei am Scheideweg« und weitere Schriften von Max Zirngast, herausgegeben von der Solidaritätskampagne Free Max Zirngast, versammelt politikwissenschaftliche, journalistische Artikel und Gefängnisbriefe, die mit Bleistift in der Zeit der Inhaftierung von Max geschrieben und hinausgeschickt wurden. Unterteilt in 3 Teile findet sich im Buch zunächst eine sehr persönliche Einleitung, nicht nur von Max Zirngast, sondern auch von den WegbegleiterInnen und FreundInnen von ihm, die die Geschichte seiner Kritik, seines Widerstands und infolgedessen seiner Inhaftierung beschreiben. Der 2. Abschnitt des Buches, der den umfangreichsten Teil ausmacht, besteht aus den journalistischen und politikwissenschaftlichen Analysen, die Zirngast zumeist mit seinen SchreibkollegInnen Güney und Alp im Kollektiv verfasst hat. Darin geht es um die politischen Entwicklungen der letzten Jahre in der Türkei und weltweit. Der 3. Abschnitt schließlich widmet sich der Gefängniserfahrung. Einige Texte beschreiben den Kontext aus Sicht der internationalen Solidaritätskampagne, die Verhaftung, die Vorwürfe, den Ablauf von Polizeigewahrsam, Untersuchungshaft, Freilassung und Prozess. Schließlich folgen die mit Bleistift geschriebenen Gefängnisbriefe von Max Zirngast.
Rosa Luxemburg hat in einem Brief aus dem Gefängnis geschrieben: So ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz allem. Im Buch »Die Türkei am Scheideweg« erfahren wir, dass seine Wegbegleiterinnen Max einen tapferen Löwen nennen. Bei unserem Interview und auch während der Buchpräsentation in der Libreria Utopia lächelt er auch oft. Die Umstände, seien sie drinnen im Gefängnis oder draußen, bestimmen nicht wir selbst. Aber gerade deshalb muss man sie zu nutzen wissen, schreibt Max Zirngast.
Thank you. warst erst kurz in der Türkei, hast sicher auch als Journalist jetzt nicht so eine große Reichweite wie andere, die seit Jahrzehnten dort arbeiten. Manche von denen, die seit Jahrzehnten arbeiten und sicher jetzt auch nicht gefälliger sind in ihrer Linie, kommen bisher noch davon. Das ist natürlich dann schon ein bisschen verwunderlich. Denkst du, dass das jetzt nur diese Agentensache war oder wollten sie ein Exempel dafür nehmen?
Nein, das hat in der Türkei das sehr viel natürlich mit Zufall zu tun, weil diese ganzen Sachen, also man darf sich solche Polizeioperationen ja nicht als zentral von oben gesteuert vorstellen. Also klar, der Rahmen ist schon vorgegeben, aber dann sind es halt die jeweilig regionalen, lokalen Antiterror-Einheiten, die halt ihre eigenen Linie fahren und die Entscheidungen treffen. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sind seit 30, 40 Jahren aktiv und auch immer irgendwie in Zusammenhängen, die im Grunde im Fokus sind, ohne dass die jemals was Größeres als vielleicht irgendwie einen Tag in Gewahrsam nach einer Demo oder so. Weil das ist ja nochmal was anderes. Wenn bei einer Demo mitgenommen wird, ist es meistens halt ein Tag, dann wird es abgehandelt, dann wird irgendwann einmal ein Prozess eröffnet. Aber der Prozess ist dann halt irgendwie Verstoß gegen das Versammlungsverbot oder Tragen von irgendwelchen Zeichen, Fahnen und so weiter, die angeblich verboten sind. Aber bei uns war es ja sozusagen eine, also in der Türkei ist das Organisationsoperation, also wo davor halt eine Terrororganisation konstruiert wird und dann mit Razzien in der Früh die Leute in ihren Häusern abgeholt werden. Das ist ja nochmal was anderes. Aber wie gesagt, ich kenne Leute, die machen das lang und denen ist nie was passiert. Und dann gibt es andere, die eigentlich gar nichts machen oder halt irgendwie nur ein, zwei Tweets abgesetzt haben und mehrere Jahre im Gefängnis sind. Das ist ja gerade die Willkür an dem Ganzen, die es unberechenbar macht. Weil, ich sag mal so, es ist ja durchaus eine legitime Taktik zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wenn ich jetzt irgendeine Aktion mache, dass die illegal ist in irgendeinem Land. Und ich mache sie trotzdem und weiß mit hoher Wahrscheinlichkeit gehe ich dann dafür ins Gefängnis. Was weiß ich, Pussy Riot oder was auch immer. Ja, gibt ja unzählige Beispiele in vielen Ländern. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du sozusagen nie genau weißt, wo es dich eigentlich erwischen kann. Ja, das ist ja sozusagen auch der Sinn des ganzen Systems eigentlich. Dass diese Willkür dann die Leute dazu bringt, zu sagen, naja, eher mach mal lieber nichts oder sagen wir halt besser nichts. Weil eigentlich ist alles gedeckt, man macht nichts Illegales. Und dann schaut man aber viele andere Leute, die auch nichts Illegales gemacht haben, sind im Gefängnis oder haben zumindest einmal festgenommen worden oder was auch immer. Und darauf, deswegen, ich würde sagen, also man darf nicht zu viel reininterpretieren in die Leute, die dann tatsächlich im Gefängnis landen. Das sind nicht immer die, die tatsächlich die größte Reichweite haben, die tatsächlich sehr, sehr wichtig wären oder was auch immer. Und das zeigt das ja auch, dass ich relativ schnell wieder freigesprochen worden bin. Das geht ja nur, weil ich sozusagen nicht wirklich wichtig bin für den türkischen Staat.
Der Vorwurf gegen dich hat ja gelautet ursprünglich Mitgliedschaft bei einer terroristischen Organisation. Und als einen der Beweise dafür haben sie vorgelegt, dass sind bei dir Schriften eines in der Türkei sehr bekannten marxistischen Theoretikers gefunden worden. Wer ist das? Was macht seine Schriften so gefährlich für den türkischen Staat, dass du damit in Terrorismusverdacht gekommen wärst?
Ja, okay, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr ausführliche Frage im Grunde, wenn ich das jetzt alles en Detail ausführe. Ich versuche das halt so kurz wie möglich zu machen. Also das eine ist natürlich, bei mir ist tatsächlich kein Buch gefunden worden, das irgendwie verboten wäre. Es gibt tatsächlich eine relativ ausführliche Liste von verbotenen Büchern in der Türkei oder halt von Büchern, die halt irgendwie illegal sind. Aber keins von den Büchern, das bei mir mitgenommen wurde, fällt auf diese Liste. Das sind alles im Buchhandel erhältliche Bücher, die auch legal sind. Das andere ist also, der in Frage kommende Theoretiker heißt Hikmet Kolsümle. Und die Organisation, wegen angeblicher Mitgliedschaft in der Organisation nicht angeklagt war, heißt DKP Kovulcum. Also da ist formal, also Kovulcum heißt Funke auf Türkisch. Und da ist sozusagen auch über den Namen schon eine Beziehung hergestellt worden. Das ist auch was die Polizei sehr gerne macht in der Türkei, über lose, oberflächliche Zusammenhänge irgendwelche Verbindungen herstellen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht existieren. Also das ist einmal das eine. Der Theoretiker in Frage ist tatsächlich auch in der Türkei eigentlich gar nicht so bekannt, leider, würde ich sagen. Auch in der türkischen Linken tatsächlich schon irgendwie bekannt, aber auch wenig gelesen. Das liegt auch daran, dass seine Schriften ziemlich schwer sind, die Sprache sehr, sehr, sehr schwer ist. Und ist einer der, also in der Gründungsphase der türkischen kommunistischen Partei in den 1920er Jahren, auch führendes Parteimitglied war. Also die türkische kommunistische Partei hat eine sehr lange und sehr komplizierte Geschichte und es gibt auch sehr viele türkische kommunistische Parteien, DKBs, in der Geschichte und sie war fast immer illegal. Und überhaupt gab es bis 1960er keine legale sozialistische Partei. Also es war auch verboten, solche Parteien zu haben und auch Gewerkschaften, die sich klar auf diese Art und Weise deklarieren. Also sowieso bis 1947 ein Parteiensystem. Und Hikmet Gülsümlü war ab den späten 1920er Jahren immer wieder teilweise sehr lange im Gefängnis, insgesamt 22 Jahre seines Lebens im Gefängnis, hat dort unglaublich viele Bücher geschrieben, teilweise unter sehr schwierigen Bedingungen, also Bedingungen, wo er quasi keine Quellen hatte. Eigentlich für die Türkei und vor allem auch für die türkische Linke sehr erstaunliche Sachen geschrieben hat, die natürlich aus heutiger Sicht theoretisch unzureichend sind, aber vor allem für die Zeit, in der sie geschrieben hat und unter den Bedingungen, unter denen er sie verfasst hat, doch erstaunlich sind. Also man muss das auch mal so sagen. Also die meisten Werke der marxistischen Tradition sind in der Türkei erst ab den 1970ern oder 60ern bekannt geworden. Und auch einer der ersten, der versucht hat, das Kapital zu übersetzen, aber ich glaube auch aus dem Französischen, nicht aus dem Deutschen, war eben auch Gülsümlü. Das hat im Gefängnis, einem seiner Gefängnisaufenthalte mal die Hälfte davon übersetzt. Aber sozusagen ohne Referenz im Grunde. Also in einen leeren Raum hinein, wo auch, deswegen ist die Sprache auch teilweise sehr schwer, weil er überhaupt eine philosophische, theoretische und marxistisch-theoretische Sprache für das Türkische gewinnen musste. In einer Zeit, wo das Türkische selbst ja sich gerade transformiert hat vom Osmanischen zum Türkischen. Und um nur einige Themen zu nennen, zu denen er gearbeitet hat, und das zeigt dann auch, warum es problematisch ist und warum es eigentlich auch immer noch, warum diese Sachen auch immer noch Relevanz haben. Also er war der Erste, der über die kurdische Frage geschrieben hat, bei seinem ersten längeren Gefängnisaufenthalt 1929 bis 1933. Hat er eben über die kurdische Frage als koloniale Frage geschrieben. Und im Grunde der Rest der türkischen Linken bis in die frühen 1970er Jahre dazu überhaupt nichts gesagt. Aber auch zum Beispiel lange Zeit hinweg war er der Einzige, der sich mit dem Islam beschäftigt hat. Also es gibt ein Buch von ihm, das ist im Prinzip eine Interpretation von, also eine, wie nennt man das, also Koranverse und dann eine Interpretation davon. Und er versucht sozusagen den Koran und also den Islam als also von links her zu lesen, sage ich mal so. Und tatsächlich, es gibt auch eine Wahlkampfrede aus 1957, das war dann danach sein letzter längerer Gefängnisaufenthalt, wo er sozusagen versucht, also mit islamischen Begriffen, mit Versen aus dem Koran und aus der und Erzählungen aus der Geschichte des Islam im Prinzip einen Sozialismus zu erklären, in einem sehr konservativen Viertel in Istanbul, vor einer Moschee. Und die Rede ist erhalten, weil die Polizei die mitgeschnitten hat. Das kam dann in die Akten. Und er ist wegen dieser Rede dann auch, glaube ich, der einzige Mensch in der Geschichte der Türkei, der sowohl wegen Kommunismuspropaganda als auch Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke im Gefängnis war. Also er hat das schon auch sehr ernsthaft betrieben, weil er sozusagen davon ausgeht, dass also der Marxismus sozusagen oder Sozialismus, Kommunismus ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern in einer konkreten Geografie mit einer kulturellen Tradition, mit verschiedensten Überzeugungen, die die Menschen dort haben. Und die ist in Türkei nicht die gleiche wie in Europa zum Beispiel. Das heißt, es geht darum, die Originalität der Türkei zu verstehen. Und das spiegelt sich bei ihm einerseits dadurch wider, dass er versucht, den osmanischen Staat zu erklären und die Transformation des osmanischen Staates in die türkische Republik und auch die Entwicklung des türkischen Kapitalismus aus dem Osmanischen Reich hinaus. Es gibt ein 600 Seiten Werk zur osmanischen Geschichte zum Beispiel. Also da sind die Thesen im Einzelnen sicher überholt, aber grundsätzlich der Gedanke eben, dass um zu verstehen, was die Türkei für ein Land ist und wie sie sich ändern kann, muss ich das aus der Geschichte heraus erklären und so aus der spezifischen Geschichte. Und das Gleiche gilt eben für die Menschen, die dort leben. Und wenn die Menschen, die dort leben, halt zumindest zu einem Gutteil islamisch sind und auch diese Überzeugungen tragen und eben aus dieser kulturellen, mit diesem kulturellen Hintergrund halt auch ihre Überzeugungen bilden, dann muss ich das ernst nehmen und muss das halt auch in der Sprache, in Sprache übertragen. Aber es hat halt auch bei ihm immer so die, ist die Idee immer dabei, dass es sozusagen ja auch im Islam oder eben bei den Aleviten kommunale Traditionen gibt, die gestärkt werden können. Also, dass die dominante Lesart des Islam zum Beispiel nicht die einzige Lesart ist. Ja, und dass es von Anfang an widersprüchlich ist. Es gibt ja auch einen jüdisch-französischen Theoretiker, Maxim Rodinson. Und seine Thesen decken sich eigentlich ziemlich genau mit denen von Kulsum. Dass nämlich schon im Ursprung, also in der Anfangsphase des Islam, dort widersprüchliche Tendenzen sind. Also eine, die hat eher sozusagen mit den Herrschenden und tatsächlich die Religion der arabischen Händler vor allem ist. Und andererseits aber auch diese Gemeinschaftlichkeit und kommunale Tendenz. Also nur um eine ganz banale, auch etymologische Herleitung zu machen. Also im Türkischen und auch es kommt aus dem Arabischen, ist die Moschee, also heißt Moschee Jami. Und der Freitag, also der heilige Tag, wo sich sozusagen die Gläubigen zum Gebet versammeln, Juma, und die Gemeinschaft Jemaat. Also das ist im Grunde der gleiche Wortstamm. Also der C und M im Arabischen, das kommt daher. Also die Gemeinschaft, der Versammlungstag der Gemeinschaft und der Versammlungsort der Gemeinschaft. Und solche Sachen betont er halt. Und das läuft im Grunde genau wie einige andere Sachen, die er eben auch noch gemacht hat. Und die Art und Weise seiner Schriften läuft das, den tradierten, teilweise sehr stark kulturalistischen Mustern in der türkischen Politik auch heute noch zuwider. Wo genau normalerweise ist der islamische Block, also islamisch-konservative Block und irgendwie der säkular-republikanische moderne Block. Und er versucht es halt aufzubrechen quasi. Und dabei hat er immer einerseits die Perspektive einer demokratischen Revolution in Türkei gegen den Despotismus und andererseits dann auch einer sozialen Revolution im Blick. Also vor allem auch mit den Arbeiterinnen, Angestellten, abhängig Beschäftigten, Arbeitslosen und den anderen Unterdrückungsformen, die es in der Türkei dann auch noch spezifisch gibt. Und aus dem Grund können natürlich die Herrschenden mit ihm wenig anfangen, aber teilweise auch sehr viele Linke mit ihm wenig anfangen. Vor allem weil ein Großteil der Linken in der Türkei halt sehr ablehnend gegenüber Religion ist und eben diesen modernistischen, laizistischen Paradigma anhängt, was aber in der Türkei sehr stark vom Militär und von der militärischen Tradition vertreten wird.
Und ich habe ja das Buch, was du heute Abend vorstellst, gelesen und du hast in deiner Einleitung, in deinem Vorwort auch beschrieben, du bist sehr oft nach deiner Befindlichkeit gefragt worden. Also es ist sehr oft um deine Geschichte gegangen, um wie ist es dir ergangen im Gefängnis und wie geht's dir jetzt und so weiter. Und du machst aber darauf aufmerksam, du möchtest eigentlich, so habe ich es auch verstanden, dass das auch die Idee des Buches ist, du möchtest eigentlich das jetzt von einer individuellen Geschichte oder einer sehr persönlichen Geschichte auch etwas wegrücken, weil es zum einen ja auch um etwas Politisches gegangen ist und dir auch noch immer geht. Und das heißt, du möchtest eigentlich auch eine andere Form des Sprechens darüber finden oder da auch den Fokus versuchen zu verändern, zum Beispiel mit dem Buch. Und deshalb zum einen so eine erste Frage. Weißt du, wie viele von deinen Freundinnen, Genossinnen, Mitstreiterinnen in der Türkei sind im Augenblick noch direkt bedroht, sitzen im Gefängnis, haben mit anderen Repressalien zu tun? Sind das viele? Weißt du etwas darüber? Ist das mittlerweile schon starker Alltag?
Also ich würde mal so sagen, in irgendeiner Form Repression hat fast jeden und jeder irgendwie, der sich politisch engagiert. Das sind eben Festnahmen mit anschließenden Prozessen, auch ohne Verhaftung. Oder eben einfach nur tatsächlich Prozesse, die eröffnet werden wegen Versammlungsverbot, irgendwelchen öffentlichen Erklärungen und so weiter und so fort. Da gibt es unzählige Paragraphen im türkischen Recht dahingehend. Andererseits gibt's, also ich kenne schon einige Leute, die auch im Gefängnis sitzen, aber das sind im Moment eher gerade wenige, die ich persönlich kenne. Und andere, die tatsächlich auch untertauchen mussten oder ins Ausland gehen mussten. Das gibt's auch. Also es gibt, wie gesagt, verschiedenste Sachen. Und dann gibt's halt einfach so, wie soll ich sagen, diese Alltagsbelästigungen auch von Seiten der Polizei, die da permanent passieren. Das kann, sind dann eben Anrufe, sei es bei den Eltern oder Anrufe bei einem oder irgendwie, dass permanent Menschen mitgeteilt wird, wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du machst und wir können dich jederzeit mitnehmen. Und das gibt's dann eben, also diese ganzen Formen von Repression, von physischer Folter zu Gefängnis, zu diesen ganzen anderen Formen, gibt's dann halt in verschiedensten Graden gegen unterschiedliche, wie soll ich sagen, also verschieden bewertete Bedrohungen, sag ich mal. Und da ist von die kurdische Bewegung sicher am meisten im Fokus. Die kriegen am meisten ab von dem Ganzen. Sind natürlich auch jetzt sozusagen, was sozusagen die Menschen betrifft, die sich da engagieren, diejenigen, die da bei weitem am meisten Menschen haben, die sich für die Sache einsetzen. Und alle, die eben mit der kurdischen Bewegung in Beziehung stehen, sei es als Journalistin, sei es in irgendeiner anderen Form, sind natürlich in der Türkei immer bedroht. Denen kann jederzeit was passieren. Und dasselbe gilt auch natürlich für andere Minderheiten, sei es jetzt Alevitinnen, arabische Alevitinnen, Frauen, LGBTQ-Personen. Sobald du das politisierst, ja, sobald du dich öffentlich und politisch dazu äußerst oder engagierst, bist du potenziell im Fokus. Ja. Und ich glaube auch, dass das im Prinzip auch immer in diesem Bewusstsein gemacht wird. Aber sehr oft sind die Anliegen halt so legitim auch. Und das ist wichtig. Also du sagst, andere sprechen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil also gerade in Europa gibt es ja sehr eingefahrene, festgefahrene Muster, mit denen man versucht, die Türkei zu verstehen. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber so allgemein, wenn ich in die Medien schaue. Und ich habe versucht irgendwie, oder wir versuchen sozusagen unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, zumindest eine andere Sicht auf die Dinge auch zu geben. Also ich glaube, das kommt ja schon ein bisschen rüber. Also ich greife jetzt irgendwie sehr wenig Einzelpersonen an. Ich finde das nicht so wichtig, dass das gemacht wird. Ich finde es wichtiger, eben die Strukturen zu verstehen. Ja. Auch wenn diese einzelnen Personen natürlich sehr wichtig sind, teilweise eine sehr große Macht haben, das ist ja, steht ja nicht in Frage. Und andererseits versuche ich eben die klassischen Erklärungsmuster auch ein bisschen zu verschieben. Und was mir immer sehr wichtig ist, ist das. Also trotz all der Repressionen gibt es immer noch genug Menschen, die sich für das, was ihnen wichtig ist, einsetzen. Ja, und das ist sehr oft, ist das tatsächlich schlicht und einfach, wie soll ich sagen, sehr oft vor allem bei Frauen und LGBTQ-Personen das Recht auf Leben. Ganz einfach. Also die Statistiken sind eindeutig. Im Durchschnitt wird jeden Tag eine Frau von einem Mann umgebracht. Und teilweise mehr. Also das sind in manchen Monaten, ich glaube im August waren es 50 Fälle. Das heißt, sich da irgendwie in der Frauenbewegung, die in Türkei sehr stark ist eigentlich, trotz aller Repression, zu engagieren, ist tatsächlich, im Grunde geht es da darum, leben zu können. Und was Legitimeres gibt es halt nicht. Und dagegen tut sich dann teilweise auch der Staat schwer, dagegen vorzugehen, weil die Statistiken sind ja offensichtlich. Und dass Alevitinnen sagen, wir wollen unsere Kultur leben, ist ja klar, es ist auch permanent irgendwie Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, aber es ist halt irgendwie auch sehr legitim, weil ja, die gibt's halt in der Türkei, jetzt auch aus türkisch-sunnitischer Perspektive. Und es ist irgendwie klar, dass die so leben wollen, wie sie halt leben wollen. Und das ganz zu verbieten, ist halt sehr schwer, wenn es da um Millionen von Menschen geht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass es da um Millionen von Menschen geht, die auch bereit sind, sich dafür einzusetzen. Seien es Frauen, seien es Alevitin, seien es Kurdinnen. Und solange das der Fall ist, kann dieser Staat und dieses Regime eben nur bis zu einem gewissen Grad gehen. Das heißt nicht, dass die Personen, die da jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzen, nicht gerne noch alles verbieten würden. Das mag schon sein, aber es geht halt irgendwann nicht. Man hat es bei den Gezi-Protesten gesehen, da sind sie zu weit gegangen. Man sieht es jetzt auch immer wieder, dass sie zu weit gehen. Aber die andere Seite des Ganzen ist natürlich, dass es eben Menschen gibt, die trotz allem sich einsetzen für diese Sache. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, naja, die Türkei ist eine Diktatur und da darf man eh gar nichts mehr sagen und da ist alles verloren, dann sind es ja gerade die Menschen, die sich da eigentlich gegen dieses Regime und gegen diesen Staat stellen und für demokratische Rechte kämpfen, die ja irgendwie so beiseite geschoben werden, ignoriert werden. Und das ist mir und uns ist das einfach wichtig, dass wir auch das betonen, dass es eben immer noch Hoffnung gibt, dass irgendwie so pathetisch klingen mag, das zu sagen, aber das ist sehr wichtig, weil die Sichtweise sehr oft halt schwarz-weiß ist und da ist es alles Diktatur. Und jetzt ist Krieg und niemand begehrt dagegen auf. Also das ist einfach sehr wichtig, diese sehr komplexe Gemengelage zu sehen. Gerade die Menschen, die eben nicht schweigen oder die eben, wie klein das auch immer sein mag im Alltag, dagegen aufbegehren. Gegen die Lebensweisen und gegen die politischen Ansichten, die das Regime zu oktroyieren versucht, die auch zu Wort kommen zu lassen und zu zeigen, ist sehr wichtig, glaube ich.
Du hast Anfang Oktober bei der Donnerstagsdemo gesprochen und deine kurze Rede eigentlich eröffnet, indem du dich bedankt hast für die Solidarität. Als du ankommen bist am Flughafen in Wien, eines der ersten Interviews, du hast in Aussicht gestellt, dich ab jetzt für andere politische Gefangene einzusetzen. Solidarität ist ein Mittel, das relativ stark auch wirkt, um Öffentlichkeit zu schaffen, um Gegendruck zu erzeugen und auch den Leuten zu zeigen, dass sie nicht allein sind, die betroffen sind. Und du jetzt als einer, der betroffen war und auch im Gefängnis gesessen ist, wie hast du das mitbekommen, diese Solidarität in dieser Zeit? Und wie war das für dich jetzt persönlich, die Wirkung? Und wie schätzt du die Wirkung auf den juristischen Ausgang von deinem Prozess ein?
Ich bin ja jetzt irgendwie kein großer Demo-Redner oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Metier. Aber deswegen habe ich nämlich eher nur kurz bedankt und auf die Wichtigkeit von Solidarität hingewiesen. Weil ich glaube, also ich will es mal so formulieren, Solidarität ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße. Also es ist sehr wichtig für Menschen, die von Repressionen betroffen sind, im Gefängnis sitzen, in der Türkei festsitzen. Aber in jedem dieser Fälle ist es nicht sehr wichtig, dass die betroffenen Menschen sehen, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die sie unterstützen, die hinter ihnen stehen, die sich für sie einsetzen. Aber das ist eben nicht nur für die Menschen, die von Repression betroffen sind, wichtig, sondern im Grunde auch für die Menschen, die nicht direkt davon betroffen sind. Ja, also vor allem, sei es jetzt Verwandte, Familie, Freunde, Freundinnen. Für die ist es auch wichtig, aber auch zum Beispiel für Menschen, die oft gar keinen direkten Bezug zu den Menschen haben und vielleicht auch vorher nicht kannten. Weil Solidarität und Solidaritätsarbeit heißt ja auch einfach gemeinsam, kollektiv was zu machen. Ja? Und das hilft auch sozusagen den Menschen, die sich dann einsetzen für andere, weil sie sozusagen kollektiv was machen. Und ich habe da jetzt in der kurzen Zeit, seit ich wieder in Europa bin, auch einige Sachen schon gesehen. Also zum Beispiel der Solidaritätskreis für meinen Freund Adil Demirci, der wird sich jetzt als Verein konstituieren. Und das sind sein Bruder ist da beteiligt, aber auch führen sehr viele Menschen, die ihn vorher nicht kannten. Einfach Kölner, in dem Fall, weil er ist aus Köln, die auch keinen Bezug wirklich zur Türkei hatten, also deutsche Staatsbürgerinnen oder französische Staatsbürgerinnen, und die ihn nicht kannten, die sich da aber für ihn einsetzen. Und sozusagen auch dabei ist für sich selbst ja was machen, also untereinander neue Bande knüpfen, Freundschaften knüpfen, und sich gegenseitig sozusagen aufbauen und damit gleichzeitig aber auch die Menschen, die von Repression betroffen sind. Und deswegen habe ich diesen Solidaritätsaspekt eigentlich immer so betont und auch betont, dass es eben nicht einfach nur eine Einbahnstraße ist, dass man sozusagen irgendwie Briefe ins Gefängnis schickt oder so. Das ist natürlich wichtig, das ist klar. Aber das ist sozusagen nur ein Aspekt des Ganzen. Und ich meine, was mich persönlich betrifft, die ganze Soli-Arbeit von Anfang an hat sicher zu dem ganzen Verlauf ihren Teil beigetragen, weil es einfach von Anfang an dadurch in den Medien war. Wenn ein Fall in den Medien ist, dann hat das natürlich auch andere politische Auswirkungen. Also das führt dann dazu, dass halt auch Behörden, ob sie wollen oder nicht, sich teilweise positionieren müssen. Was sie halt nicht unbedingt müssen, wenn diese Fälle nicht bekannt sind. Wenn das eine Handvoll von Leuten weiß, dann ist das ja nicht so irgendwie, dass man sich da dazu positionieren müsste. Und andererseits war es natürlich so, dass in dem ganzen Prozess auf die Behörden in Österreich und in der Türkei natürlich Druck ausgeübt wurde, was ja auch völlig legitim ist und legal ist, einfach durch Texte, durch Anrufe. Also es ist auch, ich glaube, sehr viele Anrufe im Gefängnis zum Beispiel. Und ein Anruf, ein Brief, regelmäßige Anwaltsbesuche, das sind alles Sachen, die, also um es konkret zu machen, im Gefängnis ja so eine Art Schutzwall um einen herum bauen. Ja, weil dann ist, selbst wenn sie das wollten, der Gefängnisverwaltung, den Wärtern und so weiter klar, das können sie machen, aber es kommt raus. Das sind Menschen, die sich für diese Menschen interessieren. Ob das dann oder wie weit das dann die endgültige Gerichtsentscheidung beeinflusst hat oder nicht.
Du hast in der Einleitung zum Buch das Buch auch als ein politisches Werk bezeichnet. Das habe ich sehr schön gefunden und auch, dass du das Buch ja auch nicht allein gebaut hast sozusagen oder geschrieben hast, sondern es zeichnet sich aus durch sehr viele Textkooperationen mit anderen, hast gemeinsam mit anderen geschrieben und das, also bildet sich im Buch auch das, denke ich, ab, was du auch mit Solidarität als quasi so ein Netzwerk bauen gemeint hast. Und jetzt nennst du das Buch ein politisches Werk und teilweise wird ja das Buch auch schon totgesagt. Ja, also es hat ja eine ganze Zeit gegeben, wo auch sehr viele Leute, die radikale demokratische Prozesse neu denken wollten, eigentlich das Internet als quasi den neuen Ort für sowas wie Demokratie und demokratisches Tun bezeichnet haben. Und jetzt gerade fällt es irgendwie uns allen auch auf den Kopf. Ja, was dort nämlich sich auch eben sehr lautstark reproduziert, nämlich gar nicht so sehr das freie Sprechen, die freie Rede oder was Foucault das Wahrsprechen nennt, ja, sondern ganz andere Dinge. Und darum finde ich es interessant, du kommst also aus dem Gefängnis, aus der Inhaftierung und bringst dein Buch mit. Und es gibt ja auch eine ganze Tradition von Gefängnisliteratur. Nicht? Ja. Du hast ja auch eingangs dich auf den marxistischen Theoretiker bezogen, der ja auch Schriften quasi aus dem Gefängnis mitgebracht hat und nach dem Gefängnisaufenthalt geschrieben hat. Würdest du noch kurz vielleicht für dich oder für euch auch über dieses Projekt ein Buch als politisches Werk, als demokratischer Ort oder als Ort des Widerstands, des politischen Widerstands, was sagen wir?
Genau, so vielleicht kurz zum Buch. Ich meine, die Idee entstand ja eigentlich, als ich im Gefängnis war, von der Solidaritätskampagne aus mehreren Gründen. Also einerseits, weil wir halt tatsächlich sehr viel geschrieben haben. Also sehr viel, wie gesagt, ich schreibe sehr viel in drei Sprachen und alles immer, sehr vieles im Kollektiv und sehr vieles ist auch in dem Buch gar nicht drin. Und es ist halt am Anfang, weil ich halt irgendwie nicht für bekannte Medien schreibe und auch nicht offiziell akkreditiert bin als Journalist, offensichtlich zumindest zum Teil unterschwellig halt immer wieder gekommen, ja, ist der überhaupt Journalist und so weiter oder ist da vielleicht sogar hinter dem Vorwurf, steckt da was dahinter, was irgendwie stimmen kann. Und die Soli-Kampagne hat halt gesagt, na gut, also wenn das schon so angezweifelt wird, dann sammeln wir einfach mal das, was da an Texten in den letzten Jahren entstanden ist und geben das auch kompakt als Buch heraus. Und tatsächlich, ich meine, das Buch hat 430 Seiten und wir mussten noch sehr viel rausnehmen. Gut, ein Block ist natürlich auch Sachen, die sozusagen von anderen, während ich im Gefängnis war, dann Sachen, die ich im Gefängnis geschrieben habe, Interviews danach und so weiter. Also es geht sozusagen darum, ein Gesamtbild zu schaffen eigentlich. Und es ist halt wirklich in jederlei Hinsicht ein kollektives Werk. Also erstens sind die meisten Texte im Kollektiv verfasst. Dann sind sehr viele Texte Übersetzungen. Und insgesamt, ich habe die genaue Zahl nicht, ich glaube, es sind 24 oder 25 Übersetzerinnen. Und das ist sozusagen das, was es äußerlich schon kollektiv macht. Aber also ich habe ja auch immer wieder betont, dass sozusagen auch mein Denken und mein Schreiben ja auch dort, wo zum Beispiel nur meine Unterschrift drunter ist, ja auch kollektiv ist. Also aber es ist ja immer im permanenten Austausch, Diskussion, teilweise nicht auch Streit, also eher kontroverse Diskussion mit anderen Menschen entstanden ist. was ja für ein Grund für alle gilt. Also unser aller Denken ist halt letztendlich in gesellschaftlichen Zusammenhängen entsteht das ja. Es steht da nicht in einem luftleeren Raum. Deswegen finde ich es auch gut, dass diese Kollektivität schon auch gezeigt wird in dem Fall. Ja, sehr oft wird die halt nicht gezeigt und ist dann halt in irgendwelchen sehr langen Dankesworten, aber nicht direkt im Text selbst oder so. Und das andere ist, es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie man mit solchen Erfahrungen umgeht. Das eine wäre natürlich eine eher sehr persönliche Aufarbeitung, textuelle Aufarbeitung. Und zum Teil sind die Briefe natürlich auch persönlich. Ich meine, was ich aus dem Gefängnis rausschreibe, ist natürlich persönlich. Das, was ich dort mache oder lebe, wie ich das interpretiere. Aber ich versuche das auch schon zum Teil allgemeiner zu fassen. Und ich glaube, das ist mir auch ein bisschen gelungen in diesen Briefen. Also das eine, wie man mit umgehen kann, ist halt eher persönlich. Mir war es schon wichtig, auf jeden Fall auch was Politisches zu machen. Also warum wir sind angeklagt, im Grunde wegen politischer Arbeit, politischen Texten. Und die Antiterrorpolizei in der Türkei ist einfach die politische Polizei de facto, auch wenn sie es natürlich offiziell nicht ist. Deswegen war es mir auch wichtig, das zu zeigen. Diese Texte reflektieren ja auch mein Denken und das ist im Grunde das, wofür ich dann auch im Gefängnis war, ich und andere. Und wofür immer noch viele Menschen im Gefängnis sind oder Repressionen ausgesetzt sind. Und das zu zeigen und auch öffentlich zu machen, zu sagen, gut, kann sich jeder selbst anschauen, was da drin steht und dann eine Bewertung fällen, ob das jetzt in irgendeiner Form Terrorismus ist oder nicht, weil am Anfang war das ja die Anklage. Und ich hatte auch beim zweiten Gerichtstermin, wo wir dann aber freigesprochen worden sind, vor dem Gericht die Texte zu übergeben als Buch. Die hätten es nicht gelesen, das ist klar, die hätten es übersetzen müssen, das hätten sie nicht gemacht. Aber einfach zu zeigen, ich habe nichts zu verstecken, das ist das, was ich denke und schreibe. Hier ist es als Buch, kompakt. Sie können sich das gerne anschauen und wenn es damit ein Problem gibt, dann bin ich auch bereit, darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen. Aber ich mag nicht über irgendwelche absurden, an den Haaren herbeigezogenen Anschuldigungen sprechen, gegen die man sich sowieso nicht verteidigen kann. Ich habe das auch beim ersten Gerichtstermin gesagt, weil es ja eine philosophische Sendung ist, habe ich gesagt, also Grundkurs in philosophischer Logik, man kann was nicht Existierendes nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass ich nicht Mitglied einer Organisation bin, deren Existenz selbst schon fragwürdig ist. Das kann ich nicht machen, deswegen werde ich auch überhaupt nicht darauf eingehen, sondern ich werde mich selbst erklären, ich werde meine Texte erklären und was ich sonst gemacht habe in der Türkei. Und aus diesem Hintergrund war es mir wichtig, so tatsächlich diese Texte auch zu sammeln und uns wichtig, diese Texte zu sammeln und als politisches Buch herauszugeben. Weil, wie du sagst, also ich meine, darum geht es ja im Grunde. Und natürlich, diese Sachen, die sind auch fast alles Internettexte. Also das sind ja auch Sachen, die sehr oft im Internet publiziert worden sind oder auch im Internet publiziert worden sind. Und ich bin da eher pragmatisch, was das betrifft. Ich bin der Meinung, dass wir alle Medien, die existieren, nutzen können. Die Frage ist, wie man damit dann jeweils umgeht. Aber ob das Buch sozusagen ganz als Medium verschwindet, das glaube ich nicht. Ich hoffe es sowieso nicht, aber ich glaube es auch nicht. Und ich glaube, solange es zum Beispiel in Ländern wie der Türkei, es ist ja nicht nur in der Türkei, dass ich sehr viele, sehr lange Listen mit verbotenen Büchern gibt, ist das Buch als Medium und auch als politisches Medium sicher relevant und wird seine Relevanz auch behalten.
Genau, du hast ja seit 2015 in der Türkei auch studiert, an der OTTÜ. Und wie würdest du die Lage von Intellektuellen, von Akademikerinnen, Künstlern und Künstlerinnen einschätzen? Du nennst ja das Buch auch Die Türkei an einem Scheideweg. Mhm. Und bist ja unter anderem auch in die Türkei gegangen, weil du, wenn etwas, also ein Land, eine Gesellschaft und so weiter, eine Gemeinschaft an einem Scheideweg ist, bedeutet das, es gibt antagonistische Kräfte und du bist aufgrund auch revolutionärer Kräfte, die du gesehen hast, in die Türkei gegangen. Wo siehst du sozusagen jetzt auch im Augenblick die Türkei an diesem Scheideweg?
Also ich würde sagen, dass die Türkei immer noch an einem Scheideweg ist und deswegen hat dieser Titel tatsächlich Relevanz und das wird sich wahrscheinlich auch noch einige Jahre so fortführen. Genau aus dem Grund, dass eben sehr verschiedene Tendenzen gegeneinander kämpfen und sich permanent Kräfteverhältnisse auch verschieben zwischen diesen Tendenzen und sozusagen die Lösung der vielfältigen Krise, in der sich die Türkei befindet, eben nicht geschafft wird sozusagen in eine Richtung. Das geht eben nicht so leicht. Was die Lage von Intellektuellen und universitärer Forschung betrifft, also seit 2016, seit dem Putsch vor allem, geht es da bergab. Also vor allem natürlich die Angriffe auf die Friedensakademikerinnen waren da sehr kritisch, weil das tatsächlich sozusagen eine fast vollständige Entfernung kritischer Wissenschaft nämlich der Personen, die kritische Wissenschaft betreiben in der Türkei, aus den Universitäten war. Ja, mit einigen ganz wenigen Ausnahmen. Und die OTTÜ ist eben eine dieser Ausnahmen, die fast unberührt ist, also mit einigen kleinen Sachen gab es, aber die sozusagen nicht wirklich angegriffen werden kann, einerseits, weil sie einen internationalen Status hat. Es ist auch eine Uni, die 1947 von den USA eigentlich gegründet wurde. Andererseits, was auch eine sehr, sehr lange Tradition tatsächlich von linker und revolutionärer Politik gibt und das sich immer noch widerspiegelt. Das heißt, es ist nicht so leicht, auch wenn es sozusagen immer eigentlich so ein Ziel des momentanen Regimes ist, die OTTÜ eigentlich klein zu kriegen, haben sie es nie wirklich geschafft und es ist auch nicht so leicht. Aber darüber hinaus sieht es eher sehr düster aus, würde ich sagen. Auch wenn jetzt der Verfassungsgerichtshof die Entscheidung getroffen hat, dass die Friedensakademikerinnen, also dieser Aufruf, den sie unterschrieben haben, nicht Terrorpropaganda ist, sondern durch freie Meinungsäußerung gedeckt ist, wodurch die jetzt eigentlich alle nach der Reihe freigesprochen werden. Das heißt aber nicht, dass sie an ihre Universitäten zurückkehren. Wobei sie es eigentlich natürlich klarerweise einen Job zurückbekommen müssten. Das löst die Türkei so, dass durch irgendein Gesetz, das verabschiedet wurde, weil es schon vorausgesehen worden war, dass das so kommt vermutlich, diese Menschen jetzt, also mit einigen wenigen Ausnahmen wieder, an Universitäten geschickt werden, die nach 2006 gegründet worden sind. Das sind sehr oft Universitäten irgendwo in der Provinz, wo sich auch vor dem ganzen Fiasko da sowieso kritische Stimmen nur mehr sehr schwer artikulieren konnten, weil sie sozusagen ihren Kolleginnen dann ja auch ausgesetzt sind und kaum Rückhalt haben und sie auch irgendwie nicht gehört werden, wenn ihnen da was widerfährt. Und ich glaube auch sehr viele werden das dann gar nicht mehr annehmen. Ja. Und aus mehreren Gründen, einerseits, weil sie irgendwohin in die Provinz kommen, andererseits, weil sie sozusagen immer stigmatisiert sein werden, nämlich als diejenigen, die Friedensakademikerinnen waren und dann zurückgekommen sind und sich dem wahrscheinlich nicht aussetzen wollen teilweise, was ich voll und ganz verstehe. Also da ist die Lage eher tatsächlich sehr schlecht. Das heißt aber auch nicht, dass es eben keine kritische Forschung gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Es gibt immer noch genug Menschen, die versuchen, das zu machen. Und vor allem gibt es sehr viele Studierende, die das einfach nicht hinnehmen, was teilweise halt da verzapft wird. Aber wie gesagt, also das würde zu weit führen. Es hat auch mit der Universitätspolitik der Türkei zu tun. Dass es eigentlich bis vor 20, 30 Jahren kaum Universitäten gab. Und vor allem erst in den letzten Jahren überall Universitäten. Also jetzt mittlerweile wird, also ich übertreibe, aber quasi jede Woche eine neue Universität gegründet. Das sind sehr oft Stiftungsuniversitäten, wo irgendwelche Menschen, die halt genug Geld haben, im Prinzip ein halbwegs großes Gebäude kaufen oder mieten und dort eine Universität gründen. Das ist möglich, das ist gar kein Problem. Also sind im Grunde auch nicht Universitäten im genuinen Sinn jetzt. Das sind nicht einmal, also in Österreich beispielsweise, das wahrscheinlich nicht einmal eine Fachhochschule entsprechen. Und was dort geforscht wird, was dort unterrichtet wird, ist wahrscheinlich sehr oft fragwürdig und ohne viel Kontrolle. Das hat auch damit zu tun, dass die Anforderungen an Arbeitskraft so sind, dass zwar mittlerweile oft ein Uni-Diplom gebraucht wird, aber halt nicht unbedingt qualifiziert der Arbeitskraft verlangt wird. Menschen, die halt relativ reiche Eltern haben, kaufen sich dann quasi Diplome an diesen Institutionen. Ja. Und das hat in der Türkei auch lange Tradition. Es gibt, also ich will gar nicht wissen, wie viel momentane Professorinnen und Professoren auf sehr dubiose Art und Weise in diese Position gekommen sind. Also vor allem natürlich aus bestimmten politischen Ecken, sag ich mal. Also wie gesagt, also bis auf wenige Universitäten ist das eher die Regel als die Ausnahme.
Thank you. φωνάσουν παρπουτσίκαλο. Όλοι με φωνάσουν παρπουτσίκαλο. Γιατί έχω κοροϊδά και του στακολό. Γιατί έχω κοροϊδά και του στακολό. Με πολλά ψηλά, όταν είμαι σωτός με πολλά ψηλά, όλη η κοινωνία με τα μεγλεντά, όλη η κοινωνία με τα μεγλεντά. Γεια σου ρε Σπυράκι με το μπουζουκάκι σου. Κι όταν είμαι τέρτσος Παναΐτσα μου, κι όταν είμαι τέρτσος Παναΐτσα μου, βρίσκει το βελάτι σημανίτσα μου, βρίσκει το βελάτι σημανίτσα μου.